Wahrscheinlich stellt sich jeder Mensch irgendwann im Lauf seines Lebens einmal diese Frage: Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Bin ich wer? Es ist doch hoffentlich so, dass ich mehr bin als mein rein materieller Wert. So ein geringer Centbetrag für ein paar Kilo Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Calcium und dann noch so ein paar Spurenelemente. Die Bibel zeigt uns die Sicht Gottes auf uns Menschen. Und die ist zum Teil alles andere als schmeichelhaft. Sie ist brutal ehrlich, aber sie ist auch ausgesprochen ermutigend. Ja, für Gott bin ich wer. Egal wer ich bin, egal wie ich bin, für Gott bin ich wichtig. Wer bin ich? Diese Frage lässt sich in drei Kapiteln beantworten. Kapitel 1: Ich bin ein Geschöpf Gottes. Diese Aussage trifft auf alle von uns zu. In den ersten Kapiteln der Bibel wird von der Schöpfung des gesamten Universums, unserer Erde, den Pflanzen und den Tieren berichtet. Und dann kommt der Höhepunkt. Als letztes erschafft Gott die Menschen. Die Krone der Schöpfung, wie es so schön heißt. 1. Mose 1, Vers 26 bis 28. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er ihn. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Ich habe euch hier in der PowerPoint einen Ausschnitt aus Michelangelos berühmter Szene in der Sixtinischen Kapelle mitgebracht, die Erschaffung Adams. Ich denke nicht, dass es genau so ausgesehen hat damals, aber dieses Bild symbolisiert so schön, was da passiert. Gott gibt den Startschuss, er denkt sich etwas aus und es beginnt. Der Mensch ist seine Idee, sein Werk. Du auch. Wir alle sind von Gott geschaffen. Gott hat uns seinen Lebensatem eingehaucht. Er hat uns so haben wollen. Allein damit hat er uns Würde verliehen. Aber da ist noch mehr. Gott hat uns als sein Abbild geschaffen, als sein Ebenbild. Was heißt das eigentlich? Gleich zusammen mit seiner Erschaffung bekam der Mensch einen Auftrag. So mit auf den Weg. Herrscht über die Erde und alle Tiere. Macht euch die Erde untertan. Und nehmen wir noch 1. Mose 2, Vers 15 dazu. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Man spricht hier vom kulturellen Mandat. Der Mensch soll die Erde beherrschen, aber nicht in einem negativen, schädigenden Sinne. Er soll sie nutzen, bebauen, bewahren. Das ist das, was er tun soll. Ebenbild Gottes zu sein heißt, in seinem Sinne die Erde zu verwalten, zu gestalten und zu beherrschen. Wir haben einen hoheitlichen Auftrag. Wir sind Statthalter Gottes auf Erden. Als seine Vertreter sollen wir die ganze Erde behandeln. Und das geht, weil wir Gott ähnlich sind. Wie Gott haben wir einen Willen. Wir können Entscheidungen treffen, haben eine Persönlichkeit, haben Intelligenz. Wir haben einen Sinn für Moral, für Gerechtigkeit, für das Gute und Schöne. Wir sind Geschöpfe, aber wir haben auch Schöpferqualitäten. Wir können innovativ handeln, forschen, denken, aus Beobachtungen Schlüsse ziehen und dann Neues entwickeln. Und wir können lieben. Und das alles macht uns Gott ähnlich. Das sind Fähigkeiten und Eigenschaften, die Gott nach seinem Vorbild in uns hineingelegt hat. In Psalm 139 staunt David darüber, wie Gott ihn geschaffen hat. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Ja, wir sind wirklich wunderbar geschaffen, jeder von uns einzigartig. Und dies alles gilt für jeden Menschen. Es gilt für den Bösen genauso wie für den Guten. Ob einer Gott kennt oder nicht, er ist doch ein Geschöpf Gottes, ob er das will oder nicht. Er ist wunderbar und einzigartig geschaffen. Jeder Mensch hat tief in seiner Seele eine Sehnsucht nach Gott, nach diesem Gott, der ihn geschaffen hat. Viele können diese Sehnsucht nicht benennen. Sie wissen gar nicht, wonach sie sich sehnen. Sie spüren nur das Suchen und Sehnen und sie stillen es mit mehr oder weniger guten Dingen. Aber so richtig zur Ruhe kommt die Sehnsucht erst, wenn ein Mensch diese Verbindung mit Gott findet, für die er geschaffen wurde. Wir sind wunderbare Geschöpfe Gottes mit einer eingebauten Sehnsucht nach unserem Schöpfer. Wenn du dir minderwertig, wertlos, unbedeutend vorkommst, dann denk nochmal nach. Überleg dir das nochmal. Mach dir bewusst, wie wunderbar und einzigartig du von Gott geschaffen bist. Mach dir bewusst, mit welcher Würde Gott dich als sein Geschöpf ausgestattet hat. Du bist ihm ähnlich. Du hast Wert, du hast Bedeutung, du bist wer. Auch wenn dein Erleben, deine persönliche Geschichte, dein Alltag oder auch deine derzeitige Situation, wenn das alles eine ganz andere Sprache spricht. Du bist wer? Entschuldigt. Kapitel 2. Wer bin ich? Ich bin auch ein Sünder vor Gott. Das ist das düstere Kapitel, das leider zu einer vollständigen Beschreibung des Menschen dazugehört. Alles hätte so schön sein können, wenn da nicht die Möglichkeit zur Sünde gewesen wäre, zur eigenen Entscheidung gegen Gott. Diese Möglichkeit nahmen gleich die ersten Menschen allzu neugierig wahr und sie entwickelt bis heute im Leben eines jeden Menschen ihre tödliche Kraft. Das äußert sich im Ungehorsam gegen Gott. Die ersten Menschen, die übertraten das einzige Gebot, das Gott ihnen gegeben hatte. Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Adam und Eva haben von den Früchten dieses Baumes gegessen. Und dadurch bekamen sie nicht nur die Fähigkeit zu unterscheiden, was sittlich gut und böse ist. Sie erhielten ein umfassendes Wissen von allem, was für das menschliche Leben nützlich oder schädlich ist. Und dieses Wissen kann den Menschen zu der Meinung führen, dass er sein Leben in eigener Regie führen könnte, ohne Gott. Aber wenn er es dann versucht, merkt er, dass das eine Überforderung ist. Aber dann ist es zu spät. Was Adam und Eva getan haben, Gottes Gebot übertreten, das wird als Sündenfall bezeichnet. Und der hatte weitreichende Folgen, unter denen wir alle auch heute noch zu leiden haben. Weil die ersten Menschen sich mit ihrem Tun gegen Gott gewandt hatten, musste Gott sie bestrafen. Es gab einen Platzverweis für das Paradies, also sie bekamen nicht Hausverbot, sondern Gartenverbot, wenn man so will. Sie mussten den Machtbereich Gottes verlassen. Und damit sind sie aber automatisch in einen anderen Machtbereich gewechselt, nämlich in den Machtbereich Satans. Der Widersacher Gottes, der Satan, der Böse, der wird in der Bibel auch als der Gott dieser Welt bezeichnet. Er ist der Herrscher dieser Welt. Also alles, was wir so normalerweise um uns erleben, wird von dem Bösen, von Gottes Widersacher beherrscht. Auch wenn Gott noch darüber gesetzt ist und ihn nur für eine gewisse Zeit gewähren lässt. Wer sich nicht bewusst der Herrschaft Gottes unterstellt, der steht automatisch unter der Herrschaft des Bösen. In Kolosser 1, Vers 13 schreibt Paulus über die Christen: Denn Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Im Umkehrschluss gilt, wenn wir nicht durch den Glauben unter die Herrschaft des Gottessohns Jesus gestellt sind, dann stehen wir unter der Herrschaft der Finsternis. Solange wir mit Gott in Verbindung stehen, prägt er unser Denken, Fühlen und Wollen. Ohne Verbindung mit Gott prägt sein Widersacher uns. Wenn wir nicht in der wunderbaren Welt Gottes leben, dann vegetieren wir in der furchtbaren Welt des Teufels vor uns hin. Und die Folgen sind vielfältig. Wir denken falsch, wir nehmen falsch wahr, wir werden getäuscht, wir ziehen falsche Schlüsse und treffen Fehlentscheidungen. Wir erleben, wie unsere Gefühle Amok laufen. Wir werden in unserer Seele verletzt, geraten in Abhängigkeiten, werden von Sorgen zerfressen. Die Seele leidet, die Sünde zerstört die Seele. Und auch unser Wollen wird in Mitleidenschaft gezogen. Wir wollen das Falsche, das Böse, das, was uns und anderen nicht gut tut. Und wir merken es nicht mal. Und die Folgen der Sünde sind sogar körperlich zu spüren. Schmerzen, Krankheit, Tod, all das sind Folgen des Sündenfalls. Und sogar die Schöpfung spürt es und seufzt. Martin Luther hat eine ausgesprochen passende Beschreibung für den Menschen gefunden, der von der Sünde gezeichnet ist. Er bezeichnete ihn als Homo incurvatus in se. Also ich kann kein Latein, Luther konnte das, ich übersetze es uns. Der in sich selbst verkrümmte Mensch. Könnt ihr euch das vorstellen? Der in sich selbst verkrümmte Mensch. Der Mensch, der nur auf sich sieht, der nichts anderes sieht als sich selbst. Eigentlich sollen wir uns Gott zuwenden und uns um Gott drehen, aber wir drehen uns um uns selbst. Wir sind in uns selbst verkrümmt. Luther sagt, unsere Natur ist durch die Schuld der ersten Sünde so tief auf sich selbst hin verkrümmt, dass sie nicht nur die besten Gaben Gottes an sich reißt und genießt, ja auch Gott selbst dazu gebraucht, jene Gaben zu erlangen, sondern dass das auch nicht einmal merkt, dass sie gottwidrig, verkrümmt und verkehrt, alles nur um ihrer selbst willen sucht. Kompliziert, ne? Ich sehe nur mich selbst. Ich sehe nur meine Bedürfnisse, meine Vorteile, meine Gefühle, meine Rechte. Ich, mich, meiner, mir. Nur ich. Ich stehe im Zentrum. Und selbst wenn ich Gott irgendwie hineinnehme, nehme ich ihn noch hinein, damit er mir dient. Theodor Fontane hat das wohl einmal schön ausgedrückt. Manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen aufgeht. Ich bin gefangen in einer verderbenbringenden Selbstliebe. Ich bin ein Sünder, ein in mich selbst verkrümmter Mensch. Wenn ich mir selbst überlassen bleibe, dann sehe ich nur mich. Gott übersehe ich. Die Sünde ist also ein echtes Problem für unsere Gottesbeziehung und auch für die Bestimmung, die Gott uns eigentlich gegeben hat. Als Sünder sind wir Feinde Gottes. Und das muss uns klar sein. Keine Sekunde dürfen wir annehmen, dass wir durch unser vielleicht halbwegs anständiges Leben bei Gott punkten könnten. Ne, so, dass er dann schon ein Auge zudrücken wird. Du magst kein Mörder sein, gut, aber du bist doch ein Sünder. Wer bin ich? Ja, vor Gott bin ich ein Sünder, in mir selbst verkrümmt. Kommen wir zu Kapitel 3. Zum Glück bleibt es nicht so düster. Wer bin ich? Oder fragen wir zunächst einmal besser, wer kann ich sein? Ich kann ein Kind Gottes sein. In dem Bibelabschnitt, in dem über den Sündenfall des Menschen berichtet wird, kommt es in all dem eigentlich schrecklichen Geschehen so zu einer ganz schönen Szene, finde ich. Gott kommt am Abend, als es kühler geworden ist, in den Garten und geht darin spazieren. Und dann ruft er Adam. Und es klingt so, als wollte er mit Adam so im Paradiesgarten einen kleinen Spaziergang machen. die Schönheit der Schöpfung genießen, die Gemeinschaft mit seinem ganz besonderen Geschöpf Mensch feiern, mit ihm zusammen sein. Ich glaube, wir sind von Anfang an auf diese Beziehung mit Gott hin angelegt. Aber die Sünde hat unsere Beziehung zu Gott nachhaltig zerstört. Adam und Eva mussten sich vor Gott verstecken. Sie wussten um ihre Schuld und sie schämten sich. Und sie haben gemerkt, so können wir Gott nicht vor die Augen treten. Die Sünde hat unsere Beziehung zu Gott abgeschnitten, zerstört. Eigentlich ist da gar keine Beziehung mehr. Und von uns selbst kann sie auch nicht wiederhergestellt werden. Aber tief in uns steckt die Sehnsucht nach dieser Beziehung zu Gott, zu der wir geschaffen sind. Und Gott ist auch weiterhin an dieser Beziehung interessiert. Von ihm aus soll ja diese Beziehung sein. Weiterhin liebt er seine Geschöpfe, jeden einzelnen Menschen. Und deshalb hat er auch für eine Lösung gesorgt. Und seine Lösung wird seit etwa 2000 Jahren überall auf der Welt verkündet. Sie wird Evangelium genannt, die gute Botschaft von Jesus Christus. Sünde muss bestraft werden, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Aber Gott hat einen Weg gefunden, die Sünde zu bestrafen und die Sünder zu retten. Er hat die Strafe auf seinen Sohn Jesus gelegt. Jesus wurde zum Sündenbock. Er trug die Sünde der ganzen Welt, meine und wenn du willst, auch deine. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus hat die ganze Welt geliebt. Er hat mich geliebt, er hat dich geliebt. Und wenn ich im Glauben annehme, was Jesus am Kreuz getan hat, dann werde ich gerettet. Dann wird meine Schuld bereinigt, meine Sünde beseitigt. Ich bekomme die Verbindung zu Gott, die ich von Geburt an nicht habe und auch nicht haben kann. Ich werde geistlich lebendig und dieses neue Leben ist auf Ewigkeit angelegt. Durch den Glauben an Jesus wird meine Verbindung zu Gott wiederhergestellt. Ich trete in das Reich Gottes ein und bin gerettet. Und damit bekomme ich eine neue Identität. Das ist, als würde man in ein anderes Land kommen und die Staatsbürgerschaft dieses Landes annehmen. Bekommt einen neuen Pass und dann ist man, ja, hat man eine andere Zugehörigkeit. Und so ist das bei uns auch. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wenn ich mich Jesus zuwende, ihm meine Sünde bekenne, ihn ernsthaft und ehrlich um Hilfe bitte, dann kann meine Verkrümmung in mich selbst aufgebrochen werden. Wo ich eben nur mich selbst hatte, mir auch selbst helfen musste, was ja nie irgendwie richtig gelungen ist, da habe ich jetzt Jesus. Und durch ihn gehöre ich zur Familie Gottes. Ich habe einen Vater im Himmel. Ich habe eine neue Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Wenn du diesen Schritt des Glaubens noch nicht gegangen bist, dann wirst du dich insgeheim doch danach sehnen. Bin ich von überzeugt. Es ist die Sehnsucht nach Gott, die in dir angelegt ist, weil du ein Geschöpf Gottes bist. Ich weiß nicht, willst du diese Sehnsucht vielleicht stillen? Dann vertraue dich heute Jesus an. Nimm ihn als Herrn an. Und wenn du diesen Schritt heute tun willst, dann komm doch einfach nachher zu mir oder zu einem der anderen Helfer, die hier für Gebet und Segnung bereitstehen. Und wir sprechen ein kurzes Gebet und dein neues Leben als Kind Gottes kann beginnen. Eine neue Identität. Heute kann es losgehen. Einbürgerungen sind heute möglich, ja? Aber dann fängt das dritte Kapitel erst so richtig an. Wer bin ich? Ein Kind Gottes. Was heißt das jetzt eigentlich? Und hier wird es nochmal sehr interessant, denn meine neue Identität ist nicht sofort überall greifbar. Zum Teil ist sie sogar vor mir selbst noch verborgen. Ich muss sie selbst erst noch so richtig erfassen. Ich habe ein Gedicht gefunden von Dietrich Bonhoeffer, dem Pfarrer und Widerstandskämpfer im Dritten Reich, der dann auch umgebracht wurde. Und er hat im Gefängnis folgendes Gedicht geschrieben, sehr ehrlich. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Ein Kind Gottes zu sein, muss man ein Stück weit erst lernen. Die neue Identität muss erst Stück um Stück zum Vorschein kommen. Es wird ein bisschen dauern, bis sich das überall durchsetzt. Aber ab jetzt ist immer klar, ich bin dein, o Gott. Ich bin dein Kind. Wenn wir so eine neue Identität haben, dann müssen wir lernen. Ich muss lernen, das über mich zu denken, was Gott über mich denkt. Ich muss lernen, das über mich zu denken, was Gottes Wort über mich sagt und nicht das, was ich im Moment fühle. Ich habe dieses Bild rausgesucht mit der Katze, die sich spiegelt, und die Spiegelung ist ein Tiger. Wir mögen uns selbst klein und ohnmächtig fühlen, Gott sieht uns ganz anders. Er sieht die Stärke, die er uns geben will. Wir mögen den Schmutz unserer Vergangenheit sehen. Gott sieht sein Kind, dem alles Vergangene vergeben wurde. Wir sehen die Probleme, Gott sieht die Möglichkeiten. Und Gottes Sicht ist die eigentliche Realität. Was wir empfinden, sind die Überbleibsel einer Vergangenheit, die nicht mehr gültig ist, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Dann ist das Vergangene vergangen und etwas völlig Neues hat begonnen. Lasst mich das noch anhand von ein paar Beispielen erläutern. Was macht meine neue Identität als Kind Gottes aus? Wer bin ich? Ich bin eine neue Schöpfung. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Gott knüpft an seinen ursprünglichen Schöpfungsplänen. Er macht aus uns die Menschen, die wir sein sollten. Eine neue Schöpfung. Er beseitigt das Verkrümmte und er schenkt uns die Schönheit zurück, die er ursprünglich vorgesehen hatte. Gott macht uns umfänglich heil. Er schenkt uns Rettung, sodass wir mit ihm wieder Gemeinschaft haben können. Aber er macht auch unsere Seele heil, das, was kaputt ist. Er fängt an, daran zu arbeiten, es zu erneuern und es wieder gut zu machen. Und Manchmal schlägt das durch bis in den Körper und es wird heil, was vorher wirklich krank und kaputt war. Eine neue Schöpfung. Bei Gott ist das möglich. Das gehört zu unserer neuen Identität als Kinder Gottes. Oder dies: Ich bin losgekauft. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18 und 19. Ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, dass der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Losgekauft. Da ist das Alte vergangen. Ich gehöre nicht mehr dazu. Keiner darf mehr über mich herrschen, außer Jesus. Ich bin kein Sklave mehr. Und Luther schreibt so schön: losgekauft von der Väterweise, ja, von dem sinn- und ziellosen Leben der Vorfahren. Ich muss nicht nachmachen, was meine Vorfahren falsch gemacht haben. Alkoholismus, Jähzorn, Gewalt. Das hat hier und jetzt ein Ende. Das Alte, das Böse, das Verkehrte ist abgeschnitten. Wir sind freigekauft. Das Alte hat keine Macht mehr. Es ist nicht wichtig, was die Vorfahren geglaubt haben. Wenn ich Ja gesagt habe zu Jesus, dann hat etwas Neues begonnen. Ich bin jetzt ein Kind Gottes und Gott definiert jetzt mein Leben, meine Werte, meinen Glauben, meine Ziele. Oder dies: Ich kann furchtlos sein. Die neue Identität als Kind Gottes hat die Kraft, alle Angst zu überwinden. Gottes Wort sagt in Römer 8, Vers 15: Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsst. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem ihr aber Vater zu Gott sagt. Und so entspricht die Gelassenheit und Festigkeit, mit der Bonhoeffer aus seiner Zelle tritt, seiner Identität als Kind Gottes. Aber natürlich ist da bei ehrlicher Betrachtung auch das andere, das, was nicht dieser neuen Identität entspricht. Furcht, Zorn, Sehnsucht, er beschreibt es. Aber das ist halt alt. Es gehört zum Vergangenen. Es ist nicht länger gültig. Zu unserer neuen Identität gehört die Furchtlosigkeit. Und Gott wird uns helfen, sie auszuleben, sie wachsen zu lassen, dass sie immer mehr Raum einnimmt. Ich muss so an ein Beispiel denken im Alten Testament, wo 12 Kundschafter ausgesandt wurden, um das Land Kanaan anzuschauen. Und die kamen zurück und die hatten so einiges gesehen, manches Schöne, aber eben auch manches Besorgniserregende. Und 10 von den Kundschaftern hatten Angst. Und nur 2, Kaleb und Josua, widersprachen diesen anderen Kundschaftern. Kaleb sagt dann Worte des Glaubens, nicht Worte der Angst wie die anderen, wenn er sagt: Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Kaleb und Josua hatten eine andere Perspektive als die anderen 10 Kundschafter. Sie sahen die Welt nicht mit ihrer menschlichen Vernunft und Weisheit. Dann hätte man vielleicht wirklich verzweifeln können. Ne? Große, befestigte Städte, große Menschen, tolle Krieger, Heere. Aber sie sahen die Welt mit einer geistlichen Sicht. Und eine geistliche Sichtweise wird entwickelt durch die Erfahrungen, die wir mit Gott machen und durch das Wort, was wir von ihm hören und lesen. Und das sind Worte des Glaubens, die Kaleb und Josua gesprochen haben. Von Menschen, die Gott vor Augen haben und deshalb keine Angst haben vor den Herausforderungen dieser Welt. Sie sahen Gott, der ihnen das Land versprochen hatte und der ihnen den Auftrag gibt, es auch in Besitz zu nehmen. Und sie sind bereit, im Gehorsam loszugehen, tatsächlich zu leben, was Gott ihnen zusagt. Ihr Vertrauen in Gottes Möglichkeit verändert ihre Perspektive Und das macht diese neue Identität mit uns. Wenn wir uns anerkennen als Kinder Gottes, dann verändert das unsere Perspektive und unseren Blick auf jede einzelne Situation in unserem Leben. Wer bin ich? Lass dir doch von Gott die Augen aufmachen für das, was du bist. Lass dir, wenn du ein Kind Gottes bist, die Augen dafür aufmachen, dass du durch Jesus wirklich eine neue Kreatur bist, gerecht gemacht. Du bist kein Müll. Niemand ist Müll. Jeder ist geliebt von Gott. Und lass dir sagen, bei Gott gibt es auch keine hoffnungslosen Fälle. Wenn dir die Augen aufgehen über den, der Hoffnung geben kann und wer du in ihm bist, dann kannst auch du sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Königskind. Ich bin kein verschrecktes Kätzlein, ich bin ein Tiger. Jesus möchte, dass du ihm ja, dein Herz gibst und es ihm auch wirklich lässt, dass er es behalten kann, dass er es fest in seiner Hand halten kann, auch wenn dein Herz hin und her gerissen ist zwischen dem Alten und dem Neuen, auch wenn du manchmal nicht sicher bist. Wenn wir den nicht herrschen lassen in unserem Leben, der Hoffnung gibt, dann sind wir hoffnungslos. Lasst uns doch unser Herz, unser Leben Jesus hinhalten. Du kannst nicht mehr werden als ein Kind Gottes. Und weniger musst du auch nicht sein. Gib die Verkrümmung in dich selbst auf. Lass dich frei machen davon. Finde zurück zu der Bestimmung, die Gott, der Schöpfer, für dich im Sinn hatte. Werde ein Kind Gottes. Und wenn du schon eines bist, dann leb als Kind Gottes. Wir hören jetzt noch ein Lied von Lauren Daigle, You Say. Und darin drückt sie genau diese Dinge aus. Ich kämpfe gegen die Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, dass ich zu gering bin. Jede einzelne Lüge, die mir sagt, dass ich nicht gut genug bin. Ich bin mehr als die Summe von jedem Hoch und jedem Tief in meinem Leben. Erinnere mich nochmal daran, wer du bist. Denn ich muss es jetzt wissen. Ich brauche dich jetzt. Ich muss daran erinnert werden. Du sagst, dass ich geliebt bin, wenn ich das gar nicht fühlen kann. Du sagst, dass ich stark bin, wenn ich doch mich eigentlich schwach fühle. Du sagst, dass ich gehalten bin, wenn ich gerade dabei bin, hinzufallen. Und du sagst, wenn ich merke, dass ich irgendwie heimatlos bin, dass ich dir gehöre. So ist es. Du bist ein Kind Gottes, wenn du dich Jesus gegeben hast. Amen.
keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Just the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. You'll have every failure, God. You'll have every...